Hosianna, so habe ich heute meine Predigt überschrieben. Denn so lautete ja der Jubelruf, mit dem Jesu Einzug nach Jerusalem begleitet wurde. Hosianna ist aber ursprünglich ein Bittruf an Gott aus Psalm 118, wie wir gerade auch gesehen haben. Und es heißt aus dem Hebräischen übersetzt, hilf oder hilf doch. Es ist so ein eindringliches Flehen um Gottes Hilfe. Und damit ist Hosianna, dachte ich zumindest, doch die perfekte Überschrift über diesen Palmsonntag dieses Jahr. Vermutlich ist unser Bedürfnis, Gott um Hilfe anzuflehen, gerade größer als unser Bedürfnis, Gott zuzujubeln. So angesichts der ganzen Situation in dieser Welt, in Zeiten zu Corona. Aber heute ist Palmsonntag. Heute ist der Auftakt zur Karwoche. Und wir Christen gedenken in dieser Zeit besonders der Passion Jesu Christi. Es ist das wichtigste Ereignis für uns, das wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Daher hat diese Woche auch einen besonderen Platz im Kirchenjahr und auch in unserer christlich geprägten Kultur, spiegelt sich das normalerweise wieder im Jahresrhythmus. Dieses Wochenende beginnen die Osterferien. Normalerweise für viele so ein Einschnitt, eine Unterbrechung des normalen Alltags. Hier in unserer Gemeinde bedeutet Palmsonntag Start der Kinderfreizeit. Ja, auch in unserer Familie seit 9 Jahren ein fester Termin. Dieses Jahr, zur großen Enttäuschung meiner 2 Jüngeren, keine Kinderfreizeit. Auch Osterferien nach 3 Wochen Schulschließung fühlen sich nicht gerade wie der große Einschnitt an, zumindest nicht für Eltern. Auch sonst, aufgrund der Ausgangssperre, können wir in diesen Ferien nirgendwo hinfahren, nicht in den Urlaub, wir können keine Ausflüge machen, uns noch nicht mal mit unserer entfernteren Familie treffen, mit Freunden treffen. Das alles ist gestrichen. Unser aller Leben wird im Moment nur durch die Corona-Krise bestimmt, nicht vom Kirchenjahr. Und Corona, wie Angela Merkel vor ein paar Tagen bemerkte, die Pandemie kennt keine Feiertage. Im Alten Testament können wir dagegen nachlesen, wie Gott seinem Volk schon im 2. Buch Mose explizit auferlegt hatte, zu bestimmten Zeiten bestimmte Feste zu feiern, Feiertage zu halten. Und dieses Gebot blieb im Laufe der ja durchaus aufregenden und krisenreichen Geschichte des Volkes Israels grundsätzlich bestehen, auch wenn sich einzelne konkrete Rituale und Regelungen so ein bisschen angepasst haben, das Gebot blieb. Und auch von Jesus selbst können wir lesen, dass er die damals üblichen Rituale und Feiertage eingehalten hat. So ist er an diesem Palmsonntag nach Jerusalem gezogen, um dort auch am Passafest teilzunehmen. Und wie bei vielen Geboten von Gott denke ich, dass auch dieses so eine zweifache Wirkrichtung hat. Ja, zum einen geht es natürlich darum, dass wir Gott ehren an diesem Feiertag und mit diesem Feiertag. Aber auf der anderen Seite sind diese Feste und Feiertage auch für uns Menschen eingesetzt, weil Gott weiß, dass wir diese brauchen. Wenn es das nicht gibt, so feste Feiertage, feste Zeiten, dann laufen wir doch Gefahr, dass wir uns einfach nur verzetteln, verrennen, verlieren. Meist einfach nur im ganz normalen Wahnsinn des Alltags, aber aktuell in Corona. Gerade weil uns dieses Thema gerade alle so fest im Griff hat, unser ganzes Denken und Handeln beherrscht, glaube ich, dass dieses Gebot unseres Gottes, dass wir Feiertage und Festzeiten einhalten sollen, wichtiger und aktueller ist als wahrscheinlich je zuvor in unserem Leben. Und so möchte ich Sie heute dazu einladen, hier und jetzt Ihre ganze Aufmerksamkeit wirklich auf diesen Tag heute zu richten. Sich darauf einzulassen, heute Palmsonntag zu feiern, den Beginn der Karwoche. In meiner Predigt möchte ich mit Ihnen durch die Ereignisse dieses Tages gehen, wie wir sie gerade gehört haben, im Matthäusevangelium, Kapitel 21, die Verse 1 bis 17. Ich möchte zunächst versuchen, die Geschehnisse aus Jesus Sicht zu betrachten und dann darauf eingehen, wie die Menschen, die damals da waren, diese aufgenommen haben. Für Jesus war klar, sein Einzug nach Jerusalem an diesem Tag war ein besonderes Ereignis, was nicht zufällig oder beliebig war. Er hatte es ja seinen Jüngern bereits mehrfach vorher angekündigt, dass er in Jerusalem leiden und sterben würde. Er wusste, dass dies seine letzten Tage hier auf Erden sein würden. Ihm war auch voll und ganz bewusst, dass er an diesem Tag nicht mehr nur als Wanderprediger in die Stadt ziehen würde, sondern als der Messias, der Christus, der dort nach Jerusalem kam, um Gottes Heilsplan zu erfüllen. Und so erleben wir Jesus an diesem Tag, wie er durch sein zeichenhaftes Handeln sich als der messianische König ausweist, der schon zuvor in der Heiligen Schrift angekündigt worden war. Und das beginnt schon mit dem Einzug. Mit dem erfüllt er die prophetischen Worte aus Sacharja 9, Verse 9 und 10, die gleichzeitig einen Eindruck davon vermitteln, was für eine Art von König Jesus denn ist. Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten unter den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Und so wird Jesus auf seinem Weg auch einen Empfang bereitet wie einem König. Matthäus 21, 8 und 9. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Ich würde sagen, das ist das Äquivalent des roten Teppichs von heute, ja, damals, die Zweige und die Kleider. Das Volk aber schrie, aber das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Die Menschen huldigten ihm und jubelten ihm zu. Die Bezeichnung Sohn Davids weist auf den messianischen König hin, der ein Nachkomme von König David sein soll und den viele Juden auch erwartet haben. Es wird weiter berichtet, dass sich die ganze Stadt Jerusalem erregte. Dort steht ein Wort für erbeben, ja, so wie erschüttern, wie nach einem Erdbeben. Am Ziel, angekommen, im Tempel, dem zentralen Heiligtum des Volkes Israels, erleben wir wieder Jesus als den vollmächtig Handelnden. Und wie gesagt, nicht so wie sonst den Prediger. Seine erste Handlung wirkt auf den ersten Blick nicht gerade friedfertig. Vers 12, er trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler. Da Jesus kurz zuvor sehr bewusst als Friedenskönig aufgetreten ist, glaube ich persönlich nicht, dass er hier besonders gewalttätig agiert hat. Entschieden, ja, bestimmt. Und ich vermute auch mit einer ganz starken inneren Autorität, eben wie ein König oder auch der Gottessohn im Haus seines Vaters. Aber es wird ja nichts davon gesagt, dass es zu irgendwelchen Widerständen kam. Und das ist doch verwunderlich. Ja, Verkäufer und Käufer ließen sich einfach so, ohne irgendwas zu sagen, aus dem Tempel vertreiben. Bei Matthäus steht sogar explizit, alle Händler ließen sich hinausjagen. Und auch von den Seiten der Geldwechsler und Taubenverkäufer scheint es keine nennenswerten Proteste gegeben zu haben. Offenbar stand es Jesus zu, hier im Haus seines Vaters Missstände aufzuzeigen und etwas dagegen zu tun. Jesus selbst erklärt in Vers 13 sein Handeln mit Verweisen auf Jesaja und Jeremia. Und er sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Trotz dieser Erklärung scheint die Deutung von Jesus' Motiven und Absichten bei dieser Aktion schwierig zu sein. Unter Theologen ist es anscheinend umstritten. So habe ich in Kommentaren nachlesen können, dass wohl der Verkauf von Opfertieren an sich und auch die Möglichkeit, Geld zu wechseln, nicht generell als falsch und räuberisch interpretiert werden musste. Und es war wohl auch nicht unbedingt davon auszugehen, dass Jesus diese Praktiken generell abgelehnt hat, was ja oft gesagt wird. Meine Vermutung ist daher, dass es um die dort zu der Zeit anwesenden Händler und Wechsler ging, um ihre innere Einstellung. Dieses Wort Räuberhöhle taucht auf in Jeremia 7. Und dort klagt Gott die Menschen an, die sündigen und dann aber keinerlei Reue zeigen, sondern in den Tempel kommen, als sei nichts gewesen und sich dort sicher und geborgen fühlen, so wie eben Räuber sich in einer Räuberhöhle sicher fühlen. Und da sagt Gott dann, nein, so nicht. Ich sehe euch. Es scheint, wie ich finde, hier mehr um einen Mangel an Reue zu gehen, den Willen zur Umkehr, der fehlt. Um eine uneinsichtige Haltung, mit der sich die Menschen dann trotzdem einfach so in den Tempel begeben haben. Und im Gegensatz dazu sagt Jesus, der Tempel soll ein Bethaus sein, ein Ort, an dem die Menschen zu Gott beten, vor ihn treten können, ihm nah sein können. Ich denke, es geht ihm darum, dass Menschen Gott im Tempel mit ehrlichem und reinem Herzen begegnen und dann offen sind für sein Wirken und sein Reden. Unser Text geht dann nahtlos weiter mit den Blinden und Lahmen, die zu Jesus kamen und die er dann heilte. Vielleicht wollte Jesus durch die vorherige Handlung auch Raum schaffen, also tatsächlich Raum schaffen, aber vielleicht auch atmosphärisch sozusagen geistlich gesehen den Raum schaffen für die Blinden und Lahmen, damit diese, die Gottes Hilfe und Gnade und Liebe ja wirklich brauchten und dafür offen waren, diese auch empfangen konnten. Heute sind wir als Gemeinde der Tempel Gottes, so heißt es im 1. Korinther 3, 16. Was bedeutet das dann wohl für uns? Würde Jesus auch bei uns in der Gemeinde Menschen mit uneinsichtigen Einstellungen, die keinen Willen zur Umkehr haben, hinausjagen, um Raum zu schaffen für Blinde und Lahme? Müssen wir uns vielleicht auch von Jesus sagen lassen, dies ist ein Bethaus und keine Räuberhöhle? Kommen wir in die Gemeinde mit einer uneinsichtigen, selbstgerechten Einstellung, ohne einen Willen zur Umkehr von dem, was uns von Gott trennt, was auch immer das sein mag? Kommen wir zur Gemeinde, um dort wirklich mit offenem, ehrlichem Herzen zu beten, Gott zu begegnen, uns unter seine Führung und Weisung zu stellen? Vielleicht ist ja diese Gemeindeabstinenzzeit, die wir gerade haben, eine Gelegenheit, dass wir uns selbst hinterfragen können. Mit welcher inneren Einstellung, mit welcher inneren Haltung möchten wir denn in die Gemeinde kommen, wenn wir endlich wieder dürfen? Und wer könnten bei uns die Blinden und Lahmen sein, für die Jesus Raum schaffen möchte? Das ist jetzt tatsächlich keine rhetorische Frage, sondern eine echte, offene Frage an euch alle. Ja, wer könnte das sein? Ich habe darauf keine Antwort. Wenn ihr dazu Ideen habt oder Anregungen, lasst es mich wissen. Ja, ihr könnt das über Kommentare machen bei YouTube, bei Facebook, über E-Mail, ganz klassisch, notfalls über die Pastoren. Ich würde mich freuen, von euch zu hören, wenn ihr da Anregungen habt. Ja, wer könnten bei uns die Blinden und Lahmen sein, die Jesus vielleicht in seinem Tempel, in seiner Gemeinde haben möchte? An dem Tag damals war die Heilung der Blinden und Lahmen im Tempel aber auch eine weitere Zeichenhandlung als Messias. Durch diese erfüllte sich eine weitere Prophezeiung aus Jesaja 35. Und dieser Hinweis auf Jesus als Messias wird dann bestätigt, und zwar diesmal aus dem Mund der Kinder, die Jesus lauthals preisen mit den Worten Hosianna, den Sohn Davids. Und dann treten zum ersten Mal Jesus Gegner auf, die Hohepriester und Schriftgelehrten. Die hatten sich anscheinend nicht an der Austreibung der Händler gestört, sondern an den Wunderheilungen. Und dann vor allem an dem Lobpreis der Kinder. Über den beschwerten sie sich dann bei Jesus. Doch Jesus antwortet ihnen einfach nur mit einem weiteren Zitat aus der Heiligen Schrift. Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet. Und dann geht Jesus einfach. Ende. An diesem Tag lässt sich Jesus auf keine Streitgespräche ein oder lange theologische Diskurse. Er hält auch keine langen Predigten. Er zeigt einfach nur durch sein Handeln, sein Auftreten, dass er der verheißene Messias ist, der Christus. Aber haben die Menschen das damals auch verstanden? Lassen Sie uns einmal genauer hinschauen, wie denn die damals Anwesenden auf Jesus reagiert haben. Wer war da? Zum einen natürlich die Jünger. Aber von ihnen, von ihren Reaktionen wird uns nichts berichtet. Ihre einzige Rolle in diesem Abschnitt schien darin zu bestehen, für Jesus den Esel zu holen. Auf der anderen Seite waren da die Gegner von Jesus, die Hohepriester und Schriftgelehrten, die sich beschwert hatten. Bei ihnen können wir also ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie in Jesus nicht den Messias gesehen haben. Über die Bewohner der Stadt Jerusalem heißt es, dass sie eben durch seinen Einzug erschüttert wurden. Aber sie schienen nicht zu wissen, wer er war, denn sie fragten nach und bekamen als Antwort, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth. Was die Händler und Wechsler von Jesus gedacht haben, bleibt offen. Auch von den anderen Menschen im Tempel wird nicht gesagt, wie sie auf Jesus' Handeln reagiert haben. Die Blinden und Lahmen haben sich vermutlich gefreut, aber ob sie jetzt durch ihre Heilung Jesus als den Messias erkannt haben, davon steht nichts im Text. Die einzigen, die das anscheinend erkannt und dann auch proklamiert haben, waren im Tempel die Kinder und zuvor auf dem Weg nach Jerusalem die Menschenmengen. Im Text ist hier von einer großen Menge die Rede, die vor Jesus ihre Kleider und Zweige ausbreiteten, und vom Volk, das Jesus pries. Damit waren wahrscheinlich die vielen Pilger aus Galiläa gemeint, die ebenfalls auf diesem Weg zum Passafest nach Jerusalem hineinzogen. Vermutlich hatten viele von ihnen Jesus schon mal gesehen oder zumindest von ihm gehört. Und sie waren es eben, die Jesus diesen königlichen Empfang bereiteten, die ihm Hosianna zuriefen und ihn verkündeten als den, der da kommt in dem Namen des Herrn, als den messianischen König. Aber haben sie das wirklich gewusst und verstanden, was sie damit gesagt haben? Mir erscheint das eher zweifelhaft, denn als die Pilger von den Jerusalemern gefragt worden sind, wer denn Jesus sei, sagten sie nur, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Kein Wort vom Messias. Und später im Tempel waren es ja bezeichnenderweise Kinder, die Jesus Sohn Davids nannten, also Unmündige, Unwissende, die das ja gar nicht verstehen und erfassen konnten. Und das heißt doch, dass der Lobpreis dieser Menschen gar nicht auf einer tiefen, verstandesgemäßen Erkenntnis basierte, sondern es scheint doch, dass Gott selbst ihnen das einfach in dem Moment auf wundersame Weise offenbart hat und sie dann dazu bewegt hat, dies lauthals schreiend zum Ausdruck zu bringen. Und das fand ich spannend, denn ich war eigentlich lange Zeit sehr stark davon überzeugt, dass wir jedes Wort genau verstehen und so meinen müssen, wenn wir beten, wenn wir singen. Es ging bei mir früher so weit, dass ich einzelne Liedzeilen oder einzelne Ausdrücke selbst in gemeinsamen Gebeten oder so ausgelassen habe, wenn ich in dem Moment nicht überzeugt davon war, dass ich das genau durchsteige, genau verstehen kann. Heute bin ich nicht mehr ganz so streng mit mir, weil ich erkannt habe, das liegt auch an meiner Tagesform. Aber beim Lesen dieses Textes dachte ich, vielleicht ist das ohnehin der komplett falsche Ansatz. Denn Jesus betont hier explizit, dass Gott selbst die Unmündigen und Säuglinge, die eben überhaupt nicht verstehen können, was sie da tun, dazu bringt, Gott zu loben und zu preisen. Das heißt doch, es braucht unseren Verstand und unsere Vernunft nicht unbedingt, um Gott zu erkennen und ihm zu loben. Verstehen Sie mich nicht falsch, natürlich denke ich, dass Gott uns unseren Verstand gegeben hat und natürlich sollen wir den auch benutzen. Aber bei der Erkenntnis von Gott wird unser Verstand immer wieder an Grenzen stoßen. Hier können wir vielleicht wirklich, wie Jesus auch an anderer Stelle schon gesagt hat, von den Kindern lernen, wie wir Gott mit offenen Herzen und weniger verkopft begegnen können. Und so Gott mit dem Herzen erkennen und loben können, ohne dass unser Verstand uns auch im Weg steht. An diesem Palmsonntag vor 2000 Jahren ist etwas Bedeutsames passiert. Es war der Auftakt zur Erfüllung von Gottes Heilsplan, als Jesus, unser Retter und Messias, nach Jerusalem eingezogen ist. Viele Menschen damals haben das nicht verstanden. Und ich denke, auch viele Menschen heute verstehen das nicht. Und es ist vielleicht auch nicht mit dem Verstand zu verstehen. Und so hoffe ich und bete ich, dass es uns gelingt, mit offenen Herzen vor Gott zu treten und uns von ihm offenbaren zu lassen, wer er ist und was er für uns getan hat. Und die Karwoche scheint mir die perfekte Zeit dafür zu sein, auch in Zeiten von Corona. Ich bete mit uns und wir neigen uns. Herr Jesus, du bist unser Herr und Heiland. Du bist damals als der verheißene Messias in Jerusalem eingezogen. Dort hast du dich schließlich foltern lassen, quälen lassen, verurteilen und schließlich ans Kreuz schlagen lassen. Du hast die Schuld von uns allen auf dich genommen. Wir als deine Schöpfung, als deine Kinder tun uns immer wieder schwer, das wirklich zu begreifen, das wirklich zu verstehen. Wir brauchen dazu deine Hilfe und deinen Geist. Und so bitte ich dich genau um das, dass du uns hilfst, das zu erfassen und wirklich ja, im Herzen zu begreifen. Herr, wenn uns das schwerfällt, das jetzt auch mit dem Verstand zu erfassen, dann bitte ich dich, dass du uns einfach im Herzen begegnest, dass du uns dazu anstößt, dir zu begegnen, dich zu loben und dich zu preisen und uns damit eben auch begegnest. Wir wissen, du bist unser Herr und dir gebührt alles Lob. Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei, der da kommt, in den Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Amen.